Vor sehr vielen Jahren habe ich das erste Mal in der Gemeinde Jena gepredigt. Und das liegt viel länger zurück, als dass ich mich hier vorgestellt habe, um Pastor zu werden oder sowas. Und es ist für mich spannend, dass es einige Leute gibt, die sich an manches von dem Tag erinnern können. Zum Beispiel, dass ich mit Halskrause gepredigt habe. Das ist eine Geschichte für sich. Aber Günther Steinbach hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es eine Geschichte war, die er sich von dieser Predigt gemerkt hat. Und er hat auch das erzählt, dass ich wusste, ja, genau. Und ich wusste, ich musste das irgendwie einführen, weil ich heute die Predigt mit dieser Geschichte anfangen möchte. Ganz andere Predigt, aber es war mal ein Mann, der wohnte in einem Gebiet, was Überschwemmungsgebiet sein konnte. Und es ist wieder mal so gekommen, das Wasser ist gestiegen und der Mann, der guckte aus dem Fenster im Erdgeschoss von seinem Haus und da kommt ein Boot vorbei und die sagen, steigen Sie ein, wir bringen Sie in Sicherheit. Nee, der Herr wird mich schon versorgen. Wasser steigt weiter. Jetzt guckt er aus dem Fenster im ersten Obergeschoss. Boot kommt vorbei, steigen Sie ein, wir bringen Sie in Sicherheit. Nee, der Herr wird mich schon versorgen. Wasser steigt weiter. Jetzt sitzt sie auf dem Dach. Es kommt ein Hubschrauber vorbei, die lassen einen Seilleiter runter. Klettern Sie hoch, wir bringen Sie in Sicherheit. Nee, der Herr wird mich schon versorgen. Das Wasser steigt weiter und ja, so lange konnte der Mann auch nicht schwimmen. Und er ertrinkt. Der steht dann vor Gottes Thron und er macht Gott Vorwürfe. Der sagt, Herr, du hast mir doch versprochen, dass du mir in jeder Situation beistehen würdest und dass du mein Schutz wärest, dass du mir helfen würdest. Wie konnte das passieren? Gott sagt, ich schickte zwei Boote und einen Hubschrauber. Was willst du noch? Kennt ihr alle schon, oder? Okay. Was? Also deine Tochter, die hinter dir sitzt, die mit ihrem Sohn da war, ich glaube, sie war noch nicht geboren, als ich da. Ja, es ist eigentlich eine lustige Geschichte, was ein ganz ernsthaftes Thema anspricht. Wie gehen wir damit um, wenn Gott nicht so handelt, wie wir das erwartet haben, wenn Gott unsere Erwartungen nicht erfüllt? Und das ist etwas, was uns immer wieder ganz schön zu schaffen machen kann. Ich meine, es gibt zahllose Bücher, die geschrieben wurden zu der Frage, warum lässt Gott Leid zu? Ich habe oben in meinem Arbeitszimmer, habe ich vergessen, mit runterzubringen, aber würde ich eh nicht vorlesen, so ein Stapel Bücher, die alles sich nur um dieses Thema drehen. Und das ist nur eine ganz kleine Auswahl von den ganzen Büchern, die es gibt. Und interessanterweise, scheinbar waren diese Bücher nicht mal der Weisheit Schluss, sondern es werden immer mehr Bücher zu dem Thema geschrieben. Was einfach zeigt, dass wir uns Menschen uns immer wieder mit dieser Frage beschäftigen, auseinandersetzen. Und ja, ich schätze, dieses Thema ist für uns auch unerschöpflich in der Hinsicht. Die Frage ist wirklich nichts Neues. Und es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, dass auch manche biblische Helden genau diese Frage in einer Form oder der anderen auch gestellt hat. Unser Text für heute kommt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Und über die letzten Wochen habe ich gesagt, dass Matthäus uns ganz besonders zeigt, dass Jesus der König ist. Ja, er ist der König, aber sein Fußvolk hat immer wieder seine Schwierigkeiten nachzuvollziehen, was ist da eigentlich los? Was tut er? Und so war es auch mit einer der größten Namen in der Bibel überhaupt, Johannes den Täufer. Aus Matthäus 11 lese ich die Verse 2 bis 6. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Tja, der Text fängt gut an. Johannes hörte im Gefängnis. Erst später wird Matthäus genauer darüber, dass der Johannes, also wir reden hier vom Johannes den Täufer, nicht von dem Jünger Johannes. Matthäus erzählt uns später, dass der Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, weil er öffentlich die Ungerechtigkeit eines mächtigen Mannes benannt hat. Also sitzt er zu Unrecht auch noch im Gefängnis. Und Johannes, dieser Wegbereiter für den Messias, dieser Wegbereiter Jesu, der sitzt da im Gefängnis und es kommen Zweifel auf. Habe ich auf die richtige Karte gesetzt? Habe ich mein Leben richtig investiert? Und er schickt die Frage an Jesus: Bist du es? Bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes hat den neuen König, den Messias, angekündigt. Immerhin, Johannes hatte gepredigt, wir finden das in Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja, Johannes hatte angekündigt, da kommt einer, der wird euch mit Feuer taufen. Was Jesus bis dahin gemacht hat, schien ihm nicht so feurig zu sein. Wir haben letzte Woche die Bergpredigt betrachtet, wo Jesus da auch von Feindesliebe gesprochen hat. Das klang ziemlich anders, als was die Juden gerade zu der Zeit erwartet haben. Die wollten jemanden, der die Besatzungsmacht rausschmeißt, der sie befreit von dieser Tyrannei, von dieser Armee. Und Jesus kommt und predigt Feindesliebe? Wie passt das zu einer Feuertaufe? Und nach der Bergpredigt, in den Kapiteln 8 bis 10, also diese Kapitel, die unmittelbar vor unserem Text in Matthäus 11 stehen, sehen wir, dass Jesus einen Menschen nach dem nächsten geheilt hat. Heilung, alles schön und gut, aber der hat keine Armee gesammelt, hat auch keine Armeen von den Römern rausgeschmissen. Johannes, der Täufer, der hatte auch seine Erwartung, wie dieser Messias aussehen sollte. Und Zweifel waren ihm aufgekommen. Bist du es? Oder kommt da ein anderer? Johannes stellt seine Frage und er bekommt von Jesus eine Antwort. Jesus zitiert verschiedene Bibelstellen aus Jesaja. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, in Jesaja so und so steht das und in Jesaja so und so steht das, sondern hat aus verschiedensten Stellen einfach ein paar Worte rausgenommen. Es ist eine interessante Dynamik, wie das funktioniert. Jesus wusste, dass Johannes diese Texte kennt. Und die Leute, die um ihn herum saßen, die kannten diesen Text auch sehr gut. Da brauchte er nur einige wenige Worte zu sagen, auf das die Leute wussten, aha, darauf bezieht er sich. Ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht, um euch zu verdeutlichen, wie das funktioniert. Also, ich werde einen Spruch anfangen und ihr sprecht es zu Ende, okay? Regeln verstanden? Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja. Oder, wohnst du noch oder... Ah, Ikea ist besser bekannt als, okay. Oder war diese andere Werbung nur zu alt? Oder na, zu zeigen, wir sind hier im Gottesdienst, also wir können auch Bibelsprüche da anwenden. Hochmut kommt vor dem? Sehr gut. Wusstest du, dass das aus der Bibel kommt? Sprüche 16, 18. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er... Ja. Manche wollen Vers 17 und noch weitermachen, aber ja. Man sieht, es gibt gewisse Dinge auch bei uns, wo wir ein bisschen was hören und wir können das weitersprechen. Und so war das, wie Jesus auf Johannes geantwortet hat. Und ein Vers, den er da zitiert hat, nur ein kleines Stückchen von, ist Jesaja 61, 1. Den Vers habe ich hier mitgebracht. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ich habe gesalbt unterstrichen, weil das ist der Verbform von diesem Wort Messias. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Das sind die Worte, die in Jesu Antwort an Johannes waren. Aber bei Johannes wird sich das weiter abgespielt haben. Und alle Heile, deren Herzen zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Wie wird diese Assoziation gewirkt haben auf einen Mann, der gerade zu Unrecht im Gefängnis sitzt? Ich kann es mir denken, dass der Johannes sagte, ja, das ist es, das will ich, bitte, bring es, setze es um, so soll es werden. Fakt ist, wir wissen, dass Johannes nicht aus dem Gefängnis gekommen ist, dass er da im Gefängnis gestorben ist. Bist du auch manchmal verwirrt, wenn Gott nicht so handelt, wie du es dir gedacht hast, wie du es für richtig gehalten hast? Ich will gar nicht erst damit anfangen, ja, Gott sieht mehr, der hat einen größeren Plan. Ich will überhaupt nicht sagen, dass deine Vorstellung falsch wäre. Ich will nicht sagen, dass du nicht in Gottes Willen bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du traurig bist. Ich denke, Gott kennt unsere Traurigkeit. Er kennt unsere Enttäuschung. Er möchte aber nicht, dass wir darin vergehen. Wir sind manchmal verwirrt. Gott, warum hast du es so gemacht und nicht anders? Warum ist meine Ehe gescheitert? Warum ist mein Kind krank? Warum bin ich allein? Wir haben Sonntag, auch heute, gehabt, eine Zeit, wo wir Leute einladen, nach vorne zu kommen, etwas der Gemeinde mitzuteilen. Und es wird meist da gesagt, wenn ihr etwas mit Gott erlebt habt. Und es sind auch Stimmen gewesen, die in Frage gestellt haben, dürfen wir das eigentlich so machen? Ich meine, was ist es, wenn die eine Person nach vorne kommt und sagt, ich bin geheilt worden, mir geht's gut. Und jemand anderes sitzt da und sagt, und ich und meine Krankheit, warum ist es bei mir nicht passiert? Ich spreche das hier offen und direkt an, weil ich es für sehr wichtig halte. Zu einem, dass wir uns gegenseitig mitteilen. Das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit dafür. Das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst ist vielleicht noch wichtiger dafür. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns mitteilen können. Ich halte es für wichtig, dass jemand, bei wem es nicht so gut läuft, von jemandem anderen hört, ja, Gott ist am Wirken. Verlier den Vertrauen nicht. Gott wirkt weiterhin und er verlässt dich nicht. Ich halte es auch für wichtig, dass wir die Offenheit haben, dass wir als Gemeinschaft, ja, dass wir als das Leib Christi es jemandem ermöglichen, hier nach vorne zu kommen und zu sagen, Leute, bei mir läuft es nicht. Ich bin gescheitert und es tut weh. Und dass wir als Leib Christi auch diesen Menschen beziehungsweise diese Menschen in der Mehrzahl tragen und mit der Liebe Christi umgeben. Das ist unser Auftrag. Ich finde es auch bezeichnend, wie Jesus weitergesprochen hat. Die Jünger von Johannes sind gekommen, die haben Johannes Frage ausgerichtet und Jesus hat seine Antwort gegeben. Der Text sagt uns dann, dass die wieder gegangen sind und Jesus hat aber weiter über Johannes den Täufer gesprochen. Ich lese die nächsten drei Verse, also Matthäus 11, die Verse 7 bis 9. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte, Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Also da bezieht er sich darauf, dass sie hinausgegangen sind, um Johannes zu sehen, zu hören. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Ich finde, Jesus spricht etwas an hier, was für uns ganz wesentlich ist. Wir wollen, dass unser Leben eine Bedeutung hat. Jedem Menschen, ich bin vollkommen überzeugt, jedem Menschen ist es wichtig, dass unser Leben bedeutungsvoll ist. Dass es einen Grund gibt, warum es uns gibt. Dass wir einen, ja, es klingt fast böse, aber dass wir einen Zweck erfüllen, dass wir nicht nur da sind, um wieder zu verschwinden, sondern dass unser Leben wirklich eine Bedeutung hat. Als Prophet hat Johannes keinen Reichtum gehabt, hat kein angenehmes, bequemes Leben gehabt. Die Klatschblätter wären nicht rausgegangen, um ihn zu zeigen. Nicht genug Licht, nicht genug Glanz. Aber Menschen sind hinausgegangen. Sie sind hinausgeströmt. Warum? Weil sie gemerkt haben, dieser Mann hat eine Botschaft. Und diese Botschaft ist es wert, dass wir uns auf den Weg machen. Wir können hier etwas finden, was wir im Kaufhaus nicht finden werden. Wir können hier etwas finden, was wir im Verdienst, also Geld scheffeln, nicht finden können. Etwas, was weitergeht, etwas, was tiefer geht, etwas wesentlich Bedeutungsvolleres. Johannes hatte eine Botschaft und diese Botschaft hatte Bedeutung. Ob wir viel oder wenig Geld haben, wird niemals die Bedeutung unseres Lebens definieren können. Aber Glauben bewirkt immer, dass unser Leben Bedeutung hat. Im Glauben verlassen wir uns nicht auf das, was wir sowieso können, sondern wir vertrauen auf den, der unendlich viel mehr kann, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Ich fragte, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Es kann gut sein, dass du auch fragst, Jesus fragst, bist du es? Bist du es, nach wem ich mein Leben ausrichten soll? Oder sollte ich nach einem anderen Ausschau halten? Zweifel sind so eine Sache. Zweifel können uns zermürben. Zweifel können uns, also die können drohen uns wirklich kaputt zu machen. Und es ist nicht gut, wenn Zweifel Überhand nehmen. Aber wir müssen ehrlich sein, Zweifel können auch ein Nährboden für den Glauben sein. Es kann sein, dass du Zweifel hast. Ich halte es sogar für höchstwahrscheinlich, dass du zumindest irgendwann in deinem Leben gezweifelt hast, ob Jesus überhaupt eine Bedeutung hat, ob er wirklich der ist, wem man folgen soll. Jesus weiß von diesen Zweifeln und er verurteilt dich nicht wegen Zweifel. Er lädt dich ein, etwas Tieferes, etwas Weitergehendes zu entdecken. Du fragst dich vielleicht, ob du mit deinem Zweifel hier in einer Gemeinde, wo so viele Leute sind, die scheinbar keine Zweifel haben, fragst dich, ob du richtig bist. Ich möchte ganz ausdrücklich und unmissverständlich sagen, hier bist du goldrichtig. Denn um dich herum sind Menschen. Menschen, die auch, also wenn du das Leiden die Schmerzen von all diesen Menschen sammeln solltest, würde es wie ein ungeheuerlicher schwarzer Berg erscheinen. Das kann ich dir sagen. Aber viele, viele Menschen hier haben erlebt, dieser schwarze Berg ist nicht das Ende, sondern es gibt einen, wem wir vertrauen können, der uns auch durch den Todestal begleitet, der uns neue Hoffnung und neues Leben, ja, neue Bedeutung geben will. Und wenn du zweifelst, bist du in guter Gesellschaft, nicht nur hier, sondern auch wenn du in deine Bibel schaust. Abraham, Mose, Elia, Johannes der Täufer, Petrus, die größten Namen der Bibel sind alles Menschen, die gezweifelt haben, aber die ihren Zweifel nicht zum Maßstab gemacht haben, sondern ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben und neues Leben gefunden haben. Jesus hat es dem Johannes auch deutlich gemacht. Ja, ich bin es. Ich bin es, auf wen du gewartet hast. Ich bin es, wen du angekündigt hast. Und dein König kommt zu dir. Wenn du ihm vertraust, wird er deinem Leben eine Bedeutung geben, die kein anderer übersteigen kann. Er lädt dich ein ganz neues Wagnis mit ihm einzugehen. Bring deine Zweifel zu ihm, lege sie vor ihm hin. Stell deine Fragen, es tut ihm nicht weh. Er kann das ab. Aber lerne, was es bedeutet, ihm zu vertrauen. Lerne, was es bedeutet, ihn König über dein Leben sein zu lassen.